Check, 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 Test. Okay, guck mal, das funktioniert. Geil. Willkommen zurück zum besten Podcast der Welt, dem Strength and Skills Podcast mit
Dennis
und Nick. Woo! Yes, wir sind in einer weiteren Folge über Learnings, die wir im Training in den letzten 6 Jahren hatten. Unsere eigenen Learnings, unsere Learnings, die wir mit Athleten hatten. Und die Fehler, die du dadurch vermeiden kannst im Endeffekt. Alright, du hast die letzte Folge hoffentlich gehört. Wenn nicht, dann hörst du jetzt sofort zuerst die Folge. Denn das, was jetzt kommt, baut eigentlich immer nur darauf auf. Unser erstes Topic für diese Folge ist ein Thema, das ich glaube in diesem Sport hart underrated ist, was in diesem Sport viel zu wenig verstanden wird und in jedem anderen Sport komplett normal ist, ein Coach ist key. Warum? Weil der Coach sich mit einem Thema besser auskennt als wahrscheinlich du. Weil der Coach in der Regel einen Ticken objektiver an Sachen rangeht als du selbst. Weil er dir Schwachstellen aufzeigt, die du selbst nicht wahrhaben willst. Weil er dir die Unterstützung gibt, die du in manchen schwachen Momenten brauchst und auch manchmal die Genehmigung gibt, Dinge auch mal nicht zu tun, die du dann doch tun würdest, nur weil du selbst vielleicht nicht eingestehen kannst, dass es jetzt nicht der beste Zeitpunkt dafür wäre.
Ja. Wie war's bei dir eigentlich? Also wenn es ums Coaching geht, du lässt dich ja auch coachen.
Lasse ich mich coachen. Also das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. Ich kann nicht verstehen, wie man andere Leute coachen kann, denen sagt, Coaching ist gut und selber keinen Coach hat.
Genau.
Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Für mich war es ein Game Changer, wirklich mal jemanden auf lange Zeit an meiner Seite zu haben. Und der Game Changer war komplett positiv. Der Basti, mein Coach, hat mein Leben unfassbar positiv beeinflusst. Was jetzt nicht nur Training selbst angeht, sondern tatsächlich auch viele Aspekte im Leben, wenn ich mal jemanden gebraucht habe, mit dem ich einfach mal über Sachen sprechen kann, der mir irgendwelche Dinge im Leben, die mein Leben beeinflusst haben, hat er mir einfach nochmal einen Input zugegeben. Wir sind wirklich gute Freunde mittlerweile geworden, und das finde ich ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Der ist deutlich jünger als ich, aber ich würde ihn trotzdem als einen Mentor sehen, obwohl das für viele Leute oft schwierig ist. So, ja, aber der ist doch jünger.
Mein Coach ist auch um einiges jünger als ich.
Er ist in dem Punkt, ist der einfach extrem gut, weil er jemand ist, der sehr objektiv Dinge betrachtet und das ist ganz, ganz wichtig. Also der bringt mich im Training an Stellen, wo ich nicht gedacht hätte, dass das für mich möglich ist. Wenn man mal so als ein Beispiel nimmt, wir haben im letzten Jahr 50 Kilo auf meinen 1RM Backsquat draufgeklatscht. 50. Ja. Das ist urarg.
Hauptsächlich, du hast ja schon davor trainiert. Ich habe davor schon trainiert.
Es ist jetzt nicht so, dass das noch nie so da gewesen wäre. Aber das war ein Keypoint, dass er mich vor allem da zurückgehalten hat, wo ich ganz oft... Ich war auch jemand, der oft gerne viel ausgemaxt hat. Der oft, zu oft die Intensitäten sehr hoch getrieben hat. Und das hat mich aber unglaublich viel Progress gekostet. Und es war sehr wichtig, da jemanden an meine Seite zu bekommen, der mich da zurückhält, den ich auch respektiere in der Hinsicht.
Auch super wichtig.
Arschwichtig. Der mir da wirklich auch auf eine andere Art und Weise meine Grenzen aufgezeigt hat im Training, weil wir dann recht hochvolumig gefahren sind, was mir richtig gut tut. Und er hat mich durch Höllen geführt, beispielsweise meine Bodybuilding Prep, das hätte ich ohne ihn nicht überlebt. Sage ich mal so ganz klar. Der hat mir so viel zur Seite gestanden, auch mental, in einer Zeit, die so schwer war. Das kann man fast nicht in Worte fassen, wie wichtig das in den Punkten ist, wenn man nicht weiß, wie das eigentlich ist. Mhm. Aber generell auch für meinen Trainingsprogress, der gibt mir so viel Input, so viele kleine Tweaks, die ich selbst als Coach, ja, das sehe ich bei mir selbst nicht.
Ja.
Und er sieht es aber. Und ja, das ist eigentlich der wichtigste Punkt dabei. Diese ganzen, es sind immer die kleinen Details, mhm, die riesige Gamechanger sind und die du selber bei dir nicht siehst.
Ja.
Und die er verändert. Und das ist halt ein riesiger Punkt im Coaching, warum ich der Meinung bin, eigentlich braucht jeder Athlet einen Coach, egal in welchem Sport, egal wie gut du dich hältst. Ja.
Es ist auch jeden anderen Sport, Elite-Sport, also auch nicht Elite. Man hat immer einen Coach. Also auch wenn man Fußball spielt und 6 Jahre alt ist, man hat einen Coach. Man macht das nicht alles selber. Und ja, also ich bin komplett einverstanden. Immer alles, was du gesagt hast, war bei mir auch so. Auch mein Coach.
Was hat er verändert?
Also prinzipiell habe ich sehr nach Gefühl trainiert, hat eine Struktur reingebracht und einfach meine Schwachstellen ausgemerzt. Also erstens, es gab wirklich Sachen, die ich schlichtweg nicht wusste. Ich hatte eine Basic-Ahnung von Trainingsplanung, ich hatte eine Basic-Ahnung von, wie ich in etwa meine Skills trainiert. Also ich habe im Nachhinein gestern zum Beispiel meine alten Pläne angeschaut und ich hatte schon eine halbe Ahnung, was ich machte. Aber hauptsächlich, wenn es um die Basics ging. Wenn es dann um die Skills ging, war eben bei mir immer die Tendenz, sehr viel nach Gefühl zu arbeiten. Also ich hatte so einen halben Plan im Kopf, ja, ich mache da eher Push, ich mache da eher Pull, ich trainiere da an dieser Übung, dann eher an dieser Übung, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie viele Sätze ich mache. Ich habe keine Ahnung, es waren alles immer Max-Holds, überall, in meinem Plan stand einfach nur überall Max, also du versuchst, bis es geht und schreibst dir auf und ich schaue, ob ich besser werde, also mindestens dieses Element war drinnen, hat mir das auch oft nicht aufgeschrieben zum Beispiel und an einem Tag ging es halt gut, an anderen schlecht, dann habe ich mal, ich habe nie wirklich Deloads gemacht, bei mir war es immer, also das hat mir mein Körper eigentlich gesagt, prinzipiell bin ich ganz oft krank geworden, das war halt so ein Ding. In einer Zeit, wo ich hauptsächlich wirklich sehr lange Sessions hatte und unglaubliches Volumen, unglaubliche Intensität über 4 bis 6 Stunden, bin ich dann halt einfach krank geworden, war echt relativ oft krank die letzten Jahre, hat mir unglaublich viel Progress gekostet und sobald ich mir einen Coach geholt habe, hat sich das alles verändert, also es hat sich so viel so schnell verändert, also innerhalb von 2 Monaten bin ich glaube, ich hatte 2 Jahre lang, 3 Jahre lang fast bin ich an der Straddle Planche hängen geblieben. Ich wusste auch gar nicht, wie ich die Hüfte zum Beispiel aktivieren sollte. Und das ist mir erklärt worden und habe mich angefangen zu filmen, immer wieder das zu probieren. Und ich meinte, ja, ich meinte, das wäre gut. Na? Und dann schicke ich es meinen Coach. Und er ist ein relativ ernster und strenger Coach. Und er so, na, halt mehr, drück mehr, mach mehr das. Und bessert dich die ganze Zeit aus. Und du bringst dich halt einfach an einem am Limit und bestimmten Sachen. Also jetzt sage ich nicht von Anstrengung her, aber einfach, du steuerst Sachen an, die du früher nicht angesteuert hast und verstehst, wie du die ansteuern sollst.
Ja.
Und meine Planche, innerhalb von 2 Monaten ist meine Straddle Planche, habe ich gelernt, wie man Straddle Planche hebt, wie man die Hüfte richtig aktiviert und ich habe es, dann stand plötzlich Full Planche im Plan und ich habe es halten können. Also einfach so und es stand einfach im Plan, es war plötzlich Teil von meinem Training, es war nicht wie früher, wo heute probiere ich es mal und schaue, ob es geht und an dem einen Tag geht vielleicht ein kurzer Hold an den, nein, es war plötzlich Teil meines Plans und davor war es dieses Riesen-Event und hier war es, nein, am Mittwoch, zack, mache ich das und es geht und so geht es weiter, es hat, also und in allen Bewegungen, ich bin verletzungsfrei geblieben, also sehr, sehr lange Zeit, ich habe die Tendenz dann hauptsächlich, wenn die Season kommt, also wo ich wirklich fit bin und ich habe auch einfach gelernt, dass es Zeiten im Jahr gibt, wo du einfach nicht bestimmte Leistungen erbringen kannst und andere Zeiten im Jahr, also ein halbes Jahr arbeitest du eigentlich nur dran, ein halbes Jahr lang, um das andere halbe Jahr wirklich gut zu sein. Mhm. Und dieses eine halbe Jahr, da arbeitest du unglaublich hart, aber die Results sind nicht die gleichen und du kannst dich auch nicht pushen wie in dem anderen halben Jahr, wo das geht. Und ich bin immer auf 100% gelaufen und habe mich dann immer Mai, Juni, also diese Zeit, habe ich mich immer verletzt. Fast jedes Jahr was anderes. Und das hat dann aufgehört. Also es ist, es war in allen Arten und Weisen eine gute Entscheidung. Ja. Objektiv geworden, bin auch sehr streng mit mir selber geworden. Viel, viel strenger, als ich es davor war. Und dadurch natürlich auch unglaublich streng mit meinen Kunden. Ich sehe Sachen, die ich davor nicht gesehen habe. Nicht nur an mir selber, eben auch an meinen Kunden. Verbessere Sachen, die ich früher als irrelevant gesehen habe. Und ich bin eigentlich erst ins Coaching gekommen, weil ich mir einen Coach geholt habe. Also er hat mir unglaublich viel beigebracht, hat mich dann selber natürlich auch wirklich für Trainingsplanung mehr interessiert. Früher habe ich mich eigentlich fast nur um Ernährung interessiert, weil ich mir eingeredet habe, dass es für mein Studium prinzipiell nützlicher. Sagen wir, alles, was den biochemischen Aspekt und so weiter und so angeht. Und Trainingsplanung, ja, ich trainiere zum Spaß was. Und dann ist das Training halt wirklich das Wichtige geworden und das Athletsein praktisch. Ja. Also, ja, holt euch wirklich unbedingt einen Coach. Ihr werdet es merken. Also, wenn ihr jemanden findet, der zu euch passt, der euch die richtigen Sachen mitgibt, der weiß, was er tut natürlich. Also, man findet ja auch viele schlechte Coaches, die nicht objektiv sind oder nicht versuchen, dich zu verbessern, sondern nur Geld machen wollen. Es gibt ja alles. Aber wenn ihr den richtigen Coach findet, dann werdet ihr auch spüren, ihr werdet es auch sehen und die Resultate haben.
Was hat das für dich verändert, auch in Bezug zu deinen Athleten?
Dass ich gecoacht werde, prinzipiell. Ja, also zum Teil prinzipiell, wie streng ich mit meinen Athleten bin. Also ich habe auch erst angefangen zu coachen, andere Athleten zu coachen, als ich schon längere Zeit gecoacht wurde. Also ich habe davor prinzipiell ja ab und zu einen Plan geschrieben, Tipps gegeben, Workshops gegeben, aber das war also wirklich, wirklich gecoacht habe ich erst, nachdem ich selber eigentlich einen Coach hatte. Also mich hat wirklich das gecoacht werden zum Coachen dann geführt. Mhm. Also ich hatte nicht ein Before and After. Ich hatte das an mich selber gespürt und ich wollte das auch weitergeben an andere Leute und deswegen habe ich auch damit angefangen. Mhm. Und ja, also ich weiß von den Workshops, wie ich sie davor gab und wie ich sie jetzt gebe, ist halt ein immenser Unterschied. Also früher war ich auch davon überzeugt eigentlich, ja, man probiert und irgendwann einmal geht es. Und jetzt weiß ich einfach, wie viel mehr dahinter ist.
Okay. Ja, ging mir hart ähnlich. Hat brutal viel bei mir auch verändert in meinem eigenen Umgang mit Athleten. Weil du bist selbst in der Athletenposition. Du weißt, wie der sich fühlt.
Ja.
Du weißt, wie es ihm geht, du weißt, was du ihm auch geben musst, weil du dir selber auch diese Position, also du weißt so, dir fällt auf, okay, ich fände es cool, wenn ich jetzt einen Input bekommen würde, ich fände es cool, wenn er mir jetzt was dazu sagen würde, wenn er jetzt mal nachfragt, solche Sachen so, und das nimmst du mit, und weil du ja auch merkst, so, okay, das ist das, was ich mir von jemand anderem erwarte, so, in dem Fall von meinem eigenen Coach, und das Gleiche gibst du dann wiederum auch an deine Athleten wieder raus, weil du ja auch willst, dass es denen geil geht.
Genau.
So, das fand ich war auch eins der schönsten Learnings, die ich daraus ziehen konnte für mich. Weil ich da auch viel von ihm lernen durfte, auch viele Sachen, dass man nicht immer nur, okay, hier, das und das machst du jetzt so und so, sondern auch es kommt auch wieder auf den Athleten an, aber viele Athleten, denen musst du das auch nochmal erklären, warum machst du das und das so und so.
Ja.
Wofür ist das da?
Einige hinterfragen gerne, andere machen nur.
Ah, genau.
So zwei Kategorien,
Du hast Soldaten, die das nur so machen und andere, die fragen mehr nach, die sind vielleicht ein bisschen mehr interessierter. Und das ist wichtig, dass du denen halt auch den Input gibst, obwohl alle immer dankbar sind, auch mehr Info zu bekommen.
Ja. Bei mir ist es halt auch vielleicht aus dem Punkt interessant geworden, dass es zwischen, also Leo, das ist mein Coach, und mir, es eigentlich zum Cross-Coaching geworden ist. Mhm. Also ich coach zum Teil jetzt ihn und er mich, mhm. Einfach weil ihm das fehlte. Also er hat sehr besondere Ziele, die man nicht viel findet, also er macht auch viel Endurance, trainiert unglaublich viel Beine und fängt jetzt wieder mit Skills an, die er fast 1,5 Jahre beiseite gelegt hat.
Ich habe es gesehen, Full Bench immer noch da.
Ja, ja, immer noch da.
Trotz Beine, nicht, was? Trotz, das kann doch nicht sein.
Niemals. Er macht sie noch beendet. Aber immerhin, ja genau, also er hat richtig viele Ziele und war auch eben im Overtraining zum Beispiel fast letztes Jahr, fast ein Jahr lang und erholt sich immer noch davon und braucht, also er braucht jemanden, der ihn kontrolliert, weil er selber sich nicht coachen kann. Also er hat es versucht, er weiß unglaublich viel, er kann es gut auf andere Athleten, aber braucht jemanden, der ihn kontrolliert. Und er schreibt prinzipiell den Plan und ich korrigiere ihn aus, schaue, wie es weitergeht und richte es ihm, dass er eben eine objektive Sicht drauf hat.
Ja.
Und es funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Zum Teil ist er halt sehr selbstständig, sagen wir. Aber es ist immer gut, dass jemand trotzdem drauf schaut. Auch der Progress ist einfach dadurch besser. Ja. Und in Stanics coachen wir Leute zusammen, einfach weil wir, jeder von uns hat bestimmte Areas, in denen wir besser sind. Leo ist der unglaublich gute Programmierer. Mhm. Und ich bin zum Beispiel gut im Programmieren, aber bestimmte Details da, also the big picture sieht er zum Beispiel oft leichter als ich. Und ich bin besser in den Details, sagen wir vom Week to Week, von der Einstellung des Athleten und sehen, wie die Fatigue sich bildet und so weiter und so fort. Und so spielen wir unsere Stärken praktisch aus.
Ist bei uns auch so. Also ich mache es auch hauptsächlich, das Programming bei uns, den Kontakt mit dem Athleten und das Zeug. Und Sinja macht extrem viel Technikarbeit. Ja,
das mache ich auch zum Beispiel mit den Athleten. Und zum Teil coache ich einige auch ganz alleine. Das ist beides drinnen, dass einfach alles drinnen ist, immer das Beste und man das Beste zusammengibt, das Beste rausholen kann.
Ja, also, was nimmt man mit? Lass dich verdammt nochmal gucken. Du hast halt einfach nur positive Vorteile
davon. 18 Minuten.
18 Minuten, lass dich coachen. Der nächste Punkt, den ich hier habe, ist tatsächlich Learning Übungsreihenfolge. Ist tatsächlich was ich aufgeschrieben habe, um es dir zu erklären, weil ich das immer, das ist jetzt so ganz klassisch, es gibt dort eine Facebook-Gruppe, wo ich mir immer denke, hey Alex, wir sind on air, Alex, sag mal hallo. Das war der bärtige Wikinger.
Zweite bärtige Wikinger.
Wir sitzen im Gym, sind live.
Das Gym.
Bitte. Das Gym und das war der Alex. Echt? Der hat übrigens auch einen Podcast. Das Babel Programm.
Ja, ich denke
so. Ziemlich geiler Podcast. Also sobald du dich ein wenig für Kraft-3-Kampf interessierst.
That's it.
Hör das. es gibt dort eine Facebook-Gruppe, wo ich immer sehr viele Posts sehe und es fällt sehr oft auf, dass Übungsreihenfolge ernsthaft ein Problem ist. Also Übungsreihenfolge in einen Trainingsplan zu integrieren, scheint irgendwie was zu sein, was ganz vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt. Und mein Learning daraus ist auch, dass ich auch für mich selbst auch gelernt habe, dass du bestimmte Reihenfolgen einfach besser einhältst, die einfach mehr Sinn machen, aber auch die kannst du oft noch mal ein bisschen individualisieren.
Ja.
Aber grundlegend ist es für ganz viele Leute erstmal klarzustellen, Warm-up.
Darüber haben wir auch schon eine Episode.
Skill. Und wenn es Skills sind, wie beispielsweise, dass du zuerst am Muscle-Up arbeitest, und dann am Frontlever, dann machst du zuerst den Muscle-Up, weil da die explosive Bewegung sollte dann zuerst gemacht werden, weil die wird dir sonst am Ende wiederum, wenn du zum Beispiel den Muscle-Up nach dem Frontlever trainieren würdest, würde dir sehr viel Explosivität fehlen.
Ja. Gleichzeitig hängt es auch zum Teil mit den Prioritäten auch zusammen. Also wenn Frontlever deine absolute Priorität ist, Muscle Up hast du schon halbwegs einen und der kostet dir nicht so viel Kraftaufwand, dann kann man es zum Beispiel auch danach stellen. Also
absolut.
Variabilität ist da, aber genau, prinzipiell.
Also grundsätzlich kann man oft, wie auch sagen, explosive Bewegungen zuerst, dann vielleicht die statische Bewegung und dann geh über in alles, was du zum Kraftaufbau benutzen willst, möchtest. Und danach kann man sagen, gehst du vielleicht zu isolierteren Bewegungen oder Assistenzübungen, um nochmal eventuelle Schwächen auszuarbeiten oder Stärken zu betonen.
Genau, also es gibt so zwei Schemen, die man einhalten kann. Von schwierig zu leichtere Übungen, prinzipiell als Grundidee im Hinterkopf. Und sagen wir Explosivkraft als erstes immer, weil meiste Muscle Recruitment. Und schwere Übungen, Übungen, wo du auch mehr Muskeln verwendest, also Ganzkörperübungen, sagen wir. Mhm. Zum Beispiel wirst du einen Deadlift machen, bevor du anfängst zu curlen. Und dann mit der Zeit eher in Richtung isoliertere unter Anführungszeichen, Übungen. Also unglaublich wichtig und dann kann man das aufteilen, wie man will. Das ist auch eine weitere Einteilung eigentlich, die man einführen kann. Im Calisthenics arbeitet man oft mit Push-Pull gemischt und je nachdem, ob man jetzt im Push oder im Pull stärker ist, welche Übung man davor reingibt, unglaublich wichtig, auch individuell, extrem wichtig für einen Athleten. Wenn er sich im Pull einfach unglaublich schwer tut und im Push richtig gut ist und da richtig raushauen kann, dann würde ich ihm die Pull-Übung davor geben und danach die Push-Übung. Einfach weil danach die Kraft einfach mehr dazu ist. Und bestimmte Übungen haben, also sagen wir auch bei Skills, einen riesen Einfluss, wenn du davor eine machst und die andere. Und da würde ich es zum Beispiel mit Weaklings auch verbinden. Sagen wir Beispiel Planche und Victorian. Mhm. Prinzipiell würde ich, also jetzt ist meine, wenn meine Hüfte mein Schwachpunkt ist, würde ich auf jeden Fall, je nach Ziel jetzt mal, davor die Planche machen, weil mir das einfacher fällt und ich weniger Hüftenkraft brauche als im Victorian. Wenn ich meinen Victorian davor mache, meine Hüfte unglaublich, da ist es unglaublich schwierig, die Hüfte hochzudrücken, ich leiere mich komplett aus damit, dann geht bei Planche gar nichts mehr. Also je nachdem, wo meine Stärke ist, zum Beispiel, mache ich das eine oder das andere davor.
Ist das nur individuell bei dir oder auch generell?
Ja, generell. Also wenn eine Skill die stärkere ist, dann gibt man die gebe ich lieber als zweite Übung. Mhm. Außer es ist wirklich das absolute Hauptziel, dann arbeiten wir halt extrem an dieser Übung und die nächste Übung, der Victorian zum Beispiel, sagen wir, oder der Frontlever, der kommt zweite in der Reihe und der ist eher, er wird gemacht, die Qualität wird nicht so hoch sein, aber das kann man in Kauf nehmen. Und ab und zu, um es auszugleichen, habe ich zum Beispiel einen Tag, wo ich erster Planche drin habe, einen Tag, wo ich zum Beispiel erster Victorian drin habe, was bei mir beides recht ausgeglichen ist.
Ja. Kann ja auch manchmal Sinn machen, dass man das zwecks der Vorermüdung nochmal extra macht, so eine Übungsreihenfolge zu wählen, dass es nochmal schwerer ist.
Genau.
Beispielsweise, wenn du in einer Wettkampfvorbereitung bist, jetzt zum Beispiel für Freestyle oder sowas, dass du vielleicht nochmal mit Absicht eine Vorermüdung reinbringst, um den Athleten daran zu gewöhnen, dass er eine Planche auch halten kann.
Nachdem er
irgendwas gemacht hat.
Da zum Beispiel ist auch super für Wettkampfvorbereitung ist zum Beispiel Superset Work eben der Keypunkt, einfach weil lange Kombinationen sind mit Vorermüdung und dann lohnt es sich, Skills verbunden zu trainieren, eher als einzeln.
Absolut.
Und ab und zu kommt zum Beispiel der Planche auch schöner raus, nachdem du eine andere Übung gemacht hast, wo du deinen Gluteus zum Beispiel ansteuerst und dann wird es einfach schöner. Und das sind so Patterns, die man bemerken soll. Und dann entscheidet, okay, bei dem lohnt es sich trotzdem diese Übung davor zu gehen, weil die Qualität über die Wochen einfach konstant jetzt bei dieser Übung am Tag besser ist, wo diese Übung als zweites drankommt. Ja. Das ist eine Sache, die merke ich zum Beispiel bei mir unglaublich. Mhm. Und ein weiterer Punkt, der mir jetzt so einfällt, ist ganz interessant bei Übungssequenzen auch Verletzungsgefahr. Also ich hatte eine Weile, ich erinnere mich, bei einem Plan hatte ich One-Arm-Pull-Ups drinnen und danach gleich Impossible Dips, was bei jedem oder bei den meisten Menschen komplett scheißegal sein könnte, ob das jetzt, welche Übung davor dran kommt. Bei mir war es so, dass der Stress am Brachialis von dem One-Arm-Pull-Ups, ich beim Impossible Dip, wo der Brachialis eine wirklich kleine Rolle spielt, aber man geht runter und man muss unglaublich viel Unterarmkraft verwenden, um sich wieder hochzudrücken. Mhm. Das hat irgendwie meinen Muskel eingezwickt. Ich habe jedes Mal Schmerzen gespürt. Dann hat mein Coach gesagt, ja, das funktioniert für mich nicht. Dann habe ich habe One-Arm-Pull-Up Planche, wo schön mein Brachialis dann wirklich schön aufgewärmt war und durchgestretcht durchs Planchen und danach erst den Impossible Dip gemacht. Da hat es funktioniert. Ganz komisch, aber auch kleine Details, die sich bemerkbar machen.
Also auch da quasi ein Learning im Learning. Ja. Beobachte das und wähle dann aus.
Genau.
Sehr smart. Mhm. Ja. Sehr geil.
Nicht nur, also die Grundregel sind die, man schreibt sich das Thema auf, man folgt diesem Schema, dann hat man einen schönen Plan, sagen wir, der Sinn ergibt. Und dann kann man, genau, Cardio zum Beispiel immer danach einbauen, wenn ihr Cardio machen wollt.
Macht das nicht.
Oder macht das einfach gar nicht. sagen wir, ein Bodybuilder in der Prep, der geht nicht davor auf den Stepper 20 Minuten und geht danach Sport machen. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Und das macht man danach. Genau wie Bauchmuskelübungen oder so. Also sich davor den Core zu zerstören und danach squatten zu gehen und dein Core ist vormüdet, keine intelligente Idee.
Was da beispielsweise bei der Übungsreihenfolge nochmal was ist, was ein cooles Learning bei mir war, was nicht nur für mich gut funktioniert, sondern tatsächlich bei relativ vielen Athleten gut funktioniert. Du hast oft im Calisthenics, dass Leute Probleme mit ihren Ellenbogen haben und da Schmerzen haben, und tatsächlich hat es deutliche Auswirkungen bei ganz vielen Athleten, wenn du sie roundabout RPE 7, das ist so Rear 3, Curls vor den Pull-Ups machen lässt. Mhm. Oder wahrscheinlich für Statics dann bei
Pull-Statics. Genau. Ja, ich curl, bevor ich planche, jetzt.
Ja, das macht hilft mir extrem. Mega Sinn. Ja. Also das ist so Übungsauswahls-, Übungsreihenfolge-Ding. Du musst halt hart aufpassen, dass du es nicht vorher müdest.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und dass du da viel auf Muskelgefühl gehst. Aber dann kannst du da wirklich extrem viel bei rausholen. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Punkt für heute. Damit die Folge nicht zu arg lang wird. Ein Thema, das ich wundervoll finde und du hassen wirst. Mein Learning: Legs beeinflussen Calisthenics nicht. Sondern ich behaupte, dass schwere Beine kein Problem sind für Statics, wenn du sie mit trainiert hast immer und deinen Körper gut dran gewöhnt hast. Und ich glaube eher, dass es ein Problem wird, dickere Beine zu haben, bei Statics beispielsweise, wenn du generell eine schlechte Ansteuerung hast. Wir haben, glaube ich, gestern schon mal drüber gequatscht gehabt. Und ich glaube, dass das eine hart individuelle Sache ist und man das nicht generalisieren kann, zu sagen, grundsätzlich haben Leute, die dicke Beine haben, beschissene Statics oder schlechtere Chancen in Statics. Es gibt zu viele Athleten, die mit Beinen das Gegenteil beweisen, und es sind immer nur die ohne Beine, die dir sagen, das geht nicht mit Beinen. Und darum bin ich auf das Thema im Endeffekt dann auch gekommen. Jetzt haben wir wieder Besuch. Ja, heute ist es der Andi, eben war es der Alex. Ja, was würdest du zu genau dem Thema sagen?
Also ich würde mal sagen, prinzipiell ist es so, ich glaube, dass wenn du Beine von Anfang an mittrainierst, auf jeden Fall das keinen so großen Einfluss drauf haben wird. Mhm. Ich glaube, das wird einfach generell nicht besonders viel gemacht. Deswegen fehlt einfach die Evidence dazu. Oder viele machen eine Weile Skills fangen danach Beine, fangen an dann Beine richtig viel zu trainieren und dann wird es natürlich schwieriger. Ich glaube, das ist alles kein Problem, bis du nicht, sagen wir von einer Variation der Übung, sagen wir, du bist gerade im Full und da musst du zum Straddle zurückschalten, weil deine Beine so schwer werden. Ich glaube, das musst du so konstant machen, dass du diese Variation beibehalten kannst, weiter trainieren kannst. Natürlich das jetzt mal anschaust, wie viel Fatigue du akkumulierst, weil es wird, also von der Ansteuerung her, auf jeden Fall am Anfang anstrengender sein, einfach mehr da ist. Und glaub, dass bei vielen Bewegungen ist, bei vielen Bewegungen Beine trainieren an und für sich unglaublich nützlich ist. Mhm. Man sieht das immer wieder in der Calisthenics-Welt und ob du es glaubst oder nicht, ich lasse meine Athleten mindestens etwas für Beine machen, immer. Einfach hauptsächlich denen die Ansteuerung fehlt. Also man sieht bei vielen Leuten, sie sind oben halt stark, aber die machen den Frontlever und die Beine, die hängen irgendwie grauenhaft darunter. Mhm. Und dann denkst du dir so, ja, spann an halt, spann den Gluteus an und so. Und die wissen gar nicht, wie das geht. Und das ist das wichtigste Element, um den Skill die richtige Optik zu geben, dass du schwerelos bist, dass du die Kraft hast, um da zu bleiben. Ja. Und ein Beintraining ist unglaublich wichtig. Das auf jeden Fall. Danach dicke Beine. Ich glaube, dass einige Skills auf jeden Fall gehen. Alles, was vertikal ist zum Beispiel. Iron Cross zum Beispiel, Muscle Up, alles gar kein Problem. Front Lever geht, glaube ich, auch noch ganz gut, einfach weil es durchs Becken ein großer Teil ist. Mhm. Ich glaube, bei Übungen wie Planche, eben da ist es unglaublich individuell. Planche ist eh auch eine Übung, ein Full Planche kann nicht jeder erreichen. Ich bin davon überzeugt. Es ist eine unglaublich komplexe Übung und der Körperbau muss stimmen. Und wenn jemand auch dicke Beine hat, aber trotzdem den richtigen Körperbau hat, die richtige Hebel im Oberkörper, kann er einen Full Planche halten. Es gibt Leute, die machen das. Und ich glaube, Calves werden da das größere Problem, aber Calves sind zu wachsen, ist eher ein Problem an und für sich. Also es ist nicht das Einfachste.
Ich habe das Gegenteil bewiesen. Jetzt geht es nochmal raus, sag mal so ganz offiziell im Podcast. Das geht raus an dich, Billy. Meine Waden sind um 2 Zentimeter gewachsen im letzten Jahr. Mhm. Und du standst daneben, als es gemessen wurde. Ja. Hier ist nochmal der Stich in dein Herz.
Ja. Nick kann also wegen diesen 2 Zentimetern für immer und ewig die Planche vergessen. Also Beine trainieren hat keinen so großen Einfluss, aber Waden trainieren, ja, keine Chance.
Bin ich bei dir? Ich würde sogar sagen, dass zum Beispiel Lennart Schmischke, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, um zu sehen, dass Statics auch sehr gut gehen, auch wenn du Beine hast.
Ja.
Der hat gute Hebel, das muss man dazu sagen. Er hat einen wunderschönen Frontlever.
Super stark, super stabil, mega Form.
Hält einen Iron Cross und hat echt fette Haxen.
Ja.
Und wir werden jetzt sehen, er ist jetzt am Planche dran.
Ja.
Er ist von mir zu Dennis gegangen, um den Planche zu lernen. Das war wichtig, weil der Dennis der größere Experte dafür ist. Und dementsprechend werden wir jetzt live unseren Feldversuch mitverfolgen können. Und ich behaupte, der Lennart wird das lernen. Lennart, ich hoffe, du hörst das. Du lernst das. Du wirst das können.
Ich bin auch überzeugt davon. Also man hat am Anfang zum Beispiel gesehen, als er angefangen hat, er hat unglaublich viel Oberkörperkraft. Und dass er beim Planche einfach ihn von unten hochheben, einfach weil sein Gluteus so groß ist, es einfach schwierig für ihn war. Aber jetzt, wo er langsam in die Position reinkommt, man gewöhnt sich dran. Also es ist einfach viel Ansteuerung. Ja, genau. Glaube ich auch. Also wir werden sehen, und ich glaube, wir werden mit der Zeit immer mehr auch Cardi-Athleten sehen, die wirklich Beine haben. Dann, wenn wir über Skills reden wie den Victorian, den Maltese und so weiter und so fort, da braucht man echt jahrelanges Conditioning. Es ist möglich, also in der Gymnastik wird es ja auch bewiesen, die haben alle fette Haxen. Also schaut euch die Malteses dort an, die machen Routinen, die dauern 45 Sekunden, die sind dreimal im Maltese drinnen, machen. Okay, Victorian sieht man an Ringen fast nie, aber die machen das. Und sicher, die haben 14 bis 18 Jahre Conditioning drauf und sind da mitgewachsen, aber es ist möglich.
Die haben ja auch verstanden, dass man das nicht innerhalb von einem Jahr unbedingt alles lernen sollte.
Ja, genau. Das haben wir ja in der ersten Episode. Ah, na, in meiner Episode habe ich das besprochen, prinzipiell.
Wir könnten nochmal einen Rant nur darüber.
Nur darüber, ja.
Okay, ich würde sagen, das sind unsere drei Topics for today. Sind bei knapp 35 Minuten. Dann können wir beim nächsten Mal nochmal über mehr Topics sprechen. Geil. Was deine Aufgabe ist als Hörer jetzt, du solltest diesen Podcast sharen mit allen Menschen, die du kennst, die in irgendeiner Art und Weise an Kraft und Geilheit und Starkwerden irgendwie interessiert sind. Share das Ding, like das, gib uns geile Bewertungen und dann gibt es noch die nächste Version, die wichtigste. Wenn du vom nur Podcast hören wegkommen willst und mal so richtig Progress machen willst.
Wenn du ein Monster werden willst.
Dann meldest du dich bei Dennis oder bei mir. Bewirbst dich für einen Platz im Coaching und dann machen wir dich zum Monster.
Gute Ehre.